Zähle Leute. Leute. Zellu-Leute sind wieder da. Und wir sind wieder da. Hallo, mein Name ist Philipp Jordan. Und ich habe meine beiden liebsten Podcast-Freunde mit dabei. Und das wäre einerseits mein Kumpel Khalil.
Ahoi.
Und mein Freund Carsten.
Warme Grüße aus Berlin.
Warum?
Warme Grüße, aha. Bist du wegen, ist gerade Christopher Street Day oder bist du einfach so, hast du jetzt dich entdeckt?
Nee, es ist einfach Christopher Street 38 Grad Celsius Day.
Wohnst du in der Einflugs...
Also du bist so richtig hot.
Wohnst du in der Einflugschneise von der Air Force One eigentlich?
Warum?
Weil immerhin darfst du nämlich dein Fenster aufmachen, wenn du da nicht wohnst. Also beschwer dich mal nicht.
Ach so, ja, also ich mach das Fenster einfach so auf, ja, also, Punkt. mal gucken, was passiert.
Ihr wollt jetzt geballtes Filmwissen haben, das bekommt ihr natürlich auch einfach nur durch unsere Präsenz. Also wenn ihr einfach unsere Stimmen hört, dann werdet ihr schlauer, egal ob wir jetzt was über Filme sagen oder nicht. Aber heute ist ein besonderer Podcast. Und zwar ist das ein kleiner Zellu-Leute-Zwischen-Mini- Gewinnspiel-Podcast. Und wir haben schon wirklich viele Sachen verlost. Da hat zum Beispiel, hat sich dieser Faruk bei dir eigentlich schon gemeldet, Khalil?
Ja, nee, hat sich bisher leider noch nicht gemeldet.
Okay. Also Faruk, du kannst uns auch gerne, falls du mit dem Khalil nicht weißt, wie du in Kontakt treten solltest, an zelloleute@gmail.com eine Mail schreiben. Und dann kannst du, Khalil, jetzt bietet es sich sehr an bei dem Wetter, der spendiert dir 2 Kugeln Eis
und
du kannst dich ein bisschen vollsammeln lassen in Sachen Horror.
Und wir könnten zu der schrägsten Eisdiele gehen, die ich kenne, wo es so leckere Sachen wie Weißwursteis, Leberkäseeis.
Jetzt ohne Scheiß?
Ja, ohne Scheiß und es schmeckt sogar.
Da ist ja mein Kartoffeleis ein Abstinker.
Nee, der Typ hat Sorten, das fasst du nicht, dass man das zu Eis machen kann. Also
Darf man denn das Weißwursteis auch nach 12 Uhr mittags lutschen?
Ich denke mal ja, da ist ja nicht so. Aber wie gesagt, wenn du ein Leberkäseeis schon mal gegessen hast oder ein Wiener Schnitzeleis.
Die Deutschen.
Ja, es ist unfassbar, was der Mann zaubert und aber auch wirklich Sorten hat, wo man dann vom Klang her wirklich weiß. Also Walnuss-Rucola zum Beispiel ist super lecker. Aber mein Lieblingseis ist tatsächlich dort das Augustiner-Eis oder als schicker Münchner natürlich das Hugo-Eis.
Ohne Scheiß, wenn ich da in der Auslage neben Weißwursteis und Leberkäse-Eis auch noch Schlumpfeis sehen würde, würde ich das nicht kaufen.
Aber ich habe jetzt eher gedacht, du sitzt mit offenem Mund sabbernd vom Rechner.
Ich schlag dir mal ein Buttereis vor.
Ja, das wollte ich gerade sagen, den Joke, aber jetzt ist es zu spät. Also mich wird's rein, also pur aus Neugierde mal tierisch reizen, ein Weißwursteis. Aber ich finde es sehr ekelhaft. Ich weiß, es gibt Leute, die experimentieren mit Eis, aber ich finde, das ist schon wieder so pervers, Schnitzel und Weißwursteis. Aber wir schweifen ab. Ihr könnt was gewinnen. Und da ihr Kulturfreunde seid, wie wir dadurch wissen, dass ihr Zellu-Leute hört, hohe Kultur. Also wie Carsten würde sagen, Monokel und Rollkragenpulli. Aber wir haben für Kris Kristofferson, und Khalil, sagt euch jetzt mal kurz, woher man Kris Kristofferson kennen muss.
Aus Convoy selbstverständlich. Wobei Sam Peckinpah wahrscheinlich, wenn er noch leben würde, von dem Film nicht viel wissen wollte. Aber ist ein cooler Film. Mit cooler Country-Musik und natürlich ist Kris Kristofferson auch ein sehr cooler Country-Musiker, den man auf alle Fälle mal live sehen sollte.
Country, aber gut. Hat er nicht noch in irgendwelchen Pixar-Geschichten und so auch Musik gemacht?
Ich glaube, er hat sogar in diversen Western noch mitgespielt. Bei Heaven's Gate bin ich mir nicht sicher. Das müsste ich nachschauen.
Also ich fand die Singles von ihm eigentlich sehr cool. Also 1992 Jump zum Beispiel und 96 Live and Die for Hip Hop.
Das ist Chris Cross, was er meint.
Ach so, oder? Da habe ich was verwechselt.
Rex, seitdem eigentlich deine Hosen auch falsch rum, wie ich?
Wäre ich ja natürlich.
Ja, da muss er beim Kacken nur so hinten den Schlitz aufmachen und die Wurst so ein bisschen rausbalancieren.
Schön.
Ist total praktisch.
Hat nicht lange gedauert.
Beim Pinkeln ist es dann ein bisschen schwerer, aber.
Das macht nichts. Ich mache das auch, dass ich hinten den Reißverschluss habe. Aber ich mache meinen Penis so zwischen den Beinen durch, hinten raus und so um die Taille außen rum und dann halte ich ihn so ganz normal. Oder wie macht ihr das?
Der Schwabe würde jetzt sagen, einfach laufen lasse.
Genau. Wir haben Tickets für Chris Christopherson. Und das ist nicht so, weil die das Ding nicht vollkriegen. Das Ding ist schon ausverkauft. Und übrigens Dank an David Garcia, von dem wir noch mehr hören werden, hoffentlich in der Zukunft. Aber da möchte ich noch nichts verraten. Der diese Sache möglich macht. Und zwar, damit ihr mal gucken könnt, ob das für euch überhaupt interessant ist, aber es ist so schön im Land verteilt, dass eigentlich für jeden was dabei sein müsste. Es sind übrigens 4x2 Tickets. Das sind im Gesamtwert von 460 Euro geben wir Tickets weg zu diesem kulturellen Event. Und das ist am 10.9. in Wuppertal in der historischen Stadthalle, am 11.9. in Hamburg in der Leischhalle? L-A-E-I-S-Z. Carsten, wie spricht man das aus?
L-A-E-I-S-Z.
Leischhalle?
Leis, ja, natürlich. Wie man es schreibt quasi.
Genau. Und am 12. September in Berlin im Admiralspalast und am 13.9. in München im Zirkus Krone. Und da will ich nicht einfach nur sagen, so, und jetzt schreibt Chris Christopherson in den Betreff, weil das müsst ihr übrigens machen. Ihr müsst an zelluleute@gmail.com in den Betreff Chris Christopherson und dann muss da 1, 2, 3, 4, 5, 6 stehen. Und was 1, 2, 3, 4, 5, 6 natürlich Antworten auf Herausforderungen, die wir euch jetzt stellen. Und diese Herausforderung, da bringt es doch einfach schon Spaß mitzumachen. Und wenn ihr nicht alle Punkte knacken könnt, macht trotzdem mit, weil wir haben, wie gesagt, insgesamt 8 Karten zu verlosen und wir geben aber den Gewinner jeweils 2 Karten weg. Also wir haben 4 Gewinner und von daher weiß ich nicht, warum ich die 8 erwähnt habe. Aber das heißt, ihr habt auf jeden Fall eine Chance, weil ihr müsst ganz oben in die Mail erstmal schreiben, wo ihr denn es sehen möchtet. Also ihr schreibt dann zum Beispiel an zelluleute@gmail.com eine Mail mit Betreff Chris Christopherson und schreibt dann ganz oben erstmal Wuppertal oder Hamburg oder Berlin oder München. Und jetzt geht's los. Und zwar...
Wie wird denn Chris Christopherson geschrieben? Ich schreibe gerade meine Mail.
Ich lasse auch falsch schreiben. Ist auch okay.
Chris Cross
und jetzt, zählt also pass auf. Ausgeschlossen sind Zelluleute, Mitarbeiter oder entfernte Verwandte.
Ach so.
Oh
Mann.
Ja. Und wir fangen an. Und zwar Philipp pfeift auf euch, wird heute umgezaubert, einmalig. Ein historischer Moment in Philipp, Khalil und Carsten pfeifen auf euch. Und damit das Eis gebrochen wird, fange ich an mit Melodie Nummer 1. Absolut nerdig. Jeder sollte es kennen. Und das Falschpfeifen, vor sich mal beschwert, das ist bei uns allen übrigens mit Absicht, damit wir es nicht ganz so einfach machen. Ja? Okay, seid ihr bereit? Ihr dürft übrigens mitraten, aber dann halt nur sagen, ich weiß es oder ich weiß es nicht am Ende, ne? Carsten und Kali, nicht jetzt rausposaunen. Okay, ich fange an. Nummer 1. Ich weiß übrigens nicht, ob der zweite Teil wirklich so geht, aber ich glaube, dass jeder, der das kennt, ja, also, auch erkennt.
Ich könnte es nicht erraten, muss ich offen gestehen.
Ich glaube aber auch, du bist mit der Materie nicht bekannt. Ich sag's euch im Nachgespräch, was es ist. Und jetzt kommt Punkt Nummer 2, gepfiffen von Khalil Böller.
Khalil? Ich muss mir gerade das Lachen verkneifen, weil ich einen Kasten gehört habe.
Du darfst nochmal anfangen. Ich habe mich frecherweise duettmäßig dazu geschaltet.
Das lässt sich bestimmt total einfach zusammenschneiden, aber ich bin schon sehr gespannt.
Das ist wie dann so, das ist halt vom Schwierigkeitslevel wie so ein Shoot'em'up, wo es praktisch nur so 5 Pixel Raum gibt, wo man sich vor den Projektilen der Gegner verstecken kann. Und jetzt Nummer 3, die Stimme des Volkes, der Pfeifmund der Nation, Carsten.
Okay, Moment, Lippen kurz anfeuchten. Okay.
Mit Butter einschmieren.
Ja, danke. Okay, ich muss tiefer anfangen. Nochmal. Das ist aber gut, weil das wird eigentlich nur wiederholt. Jeder weiß, was es ist. Also da, wo es am bekanntesten ist.
Okay. Jetzt kommt Punkt Nummer 4. Wir gehen jetzt rüber und machen ein bisschen, eben war Ohrsport, jetzt kommt Gehirnsport. Und zwar jeweils eine kleine, nicht allzu schwierige Trivialfrage. Trivia, Filmtrivia. Okay, meine Frage ist, in welchem Teil der Freitag der 13. Filmserie trägt Jason eine Eishockey-Torwartmaske? Teil 1, Teil 2 oder Teil 3? Und jetzt kommt Nummer 5, der Kahili Böller mit seiner Frage.
Ja, Kinokarten werden ja teurer und teurer. Wer öfters wie wir ins Kino geht, merkt es natürlich. Aber jetzt haben zwei Regisseure so ziemlich eine Hausnummer genannt, wo man mit den Ohren schlackern kann. Und meine Frage ist, welche beiden Regisseure haben gesagt, dass sie nicht allzu ferner Zukunft Kinokarten bis zu $150 kosten können?
Gut. Und jetzt kommt Nummer 6, der Carsten.
Der Herr Gruber versucht, an den Inhalt eines Tresors zu kommen. Und das macht er ziemlich actiongeladen in einem sehr großen Wolkenkratzer. Dieser Wolkenkratzer war zu dem Zeitpunkt super frisch gebaut und dort haust ein großes amerikanisches Medienunternehmen drin. Ja, die Frage ist, welches Medienunternehmen ist das?
Okay. Sag doch zumindest, um welchen Film es geht.
Ach, habe ich das nicht erwähnt. Ja, aber Hans Gruber, Entschuldigung, ja, es ist Die Hard, also Stirb langsam, okay. Der erste Teil.
Und wir wollen nicht wissen, was das fiktive Haus ist, Medienunternehmen.
Nee, schon.
Sondern wir wollen wissen, in welchem Haus wurde das gedreht, in welchem Gebäude. Weil das ist, wie Carsten schon sagte, von einem großen amerikanischen Medienunternehmen. Die haben das praktisch für den Dreh zur Verfügung gestellt, zumindest die Außenansichten. Und also wenn was weiß ich, gut, ihr habt es schon verstanden.
Ja. Und ist, also, glaube ich, auch der erste Google-Treffer. Aber egal.
Nee, eben. Ihr dürft auch, googeln ist nicht verboten. Und da wir so verdammt gut pfeifen, dürft ihr auch diese eine App benutzen, die Melodien erkennt.
Ja, die
wahrscheinlich sofort das Ergebnis haben. Und wir können übrigens, wenn wir wollen, noch jeder einen Roundup-Film vorstellen. Wollen wir das machen oder wollen wir es
nicht
machen?
Ja, komm, dann haben wir noch jeder einen Roundup drin.
Okay, dann fange ich schnell an. Ich habe einen Film gesehen und das Genre alleine, ich weiß gar nicht. Sagen wir so, das Setting ist ein Science-Fiction-Setting. Es spielt nämlich irgendwie wahrscheinlich in so 20, 30 Jahren in der Zukunft. Und da schlackert der Carsten schon mit den Ohren. Man sieht nämlich Fernseher, die so Kinect-mäßige Kameras eingebaut haben, mit denen man angerufen wird, wo man einfach nur mit der Stimme sagen muss, ja, abnehmen. Und man sieht Autos, die sehr, wo eine Person drin sitzt, so schmale, zukunftsmäßige Autos. Und man sieht unter anderem so durchsichtige Telefone, wie man sie schon öfter in Science-Fiction-Filmen gesehen hat.
Was sind aber denn trotzdem, durchsichtige Telefone?
Ja, Telefone, wo der Screen, also das ganze Phone praktisch
transparent ist. Ach so, also wo dann quasi diese Anzeigen quasi wie auf so einer Folie sehen.
Wo die Leute bei dir genau die Pornos praktisch auch von gegenüber in der Bahn dann mitgucken können.
Spiegelverkehrt dann natürlich. Nee,
genau.
Invers.
Genau.
Nee, warte mal, negativ, glaube ich.
Nee, spiegelverkehrt wäre der richtige gewesen. Okay. Und das ist aber leider auch schon im Grunde alles, was Science-Fiction-mäßig ist, weil der Film dreht sich um was ganz anderes. Und das fand ich auch sehr angenehm. Der Film heißt Frank and the Robot. Ich habe jetzt natürlich komplett unvorbereitet, werde ich mal kurz, oder Frank and Robot heißt er, glaube ich, nur. Gucken, ob ich zumindest den Hauptdarsteller, den kennt man nämlich, der spielt nämlich öfter mal einen Bösewicht. Und wenn ihr mir kurz Zeit gebt, auf jeden Fall dieser ältere Mann spielt einen Mann. er spielt, ist ein älterer Mann, der bekommt von seinem Sohn eines Tages einen Roboter geschenkt. Und dieser Roboter soll ihm helfen beim Leben, weil er so ein bisschen verwahrlost. Und deswegen schenkt ihr ihm den. Am Anfang ist der alte Sack, oder Robot und Frank heißt er, jetzt weiß ich's. Und das ist so ein humanoider Roboter, also er sieht so ein bisschen aus wie so ein Roboter, wie man ihn sich früher vorgestellt hat, also so mit so einem Daft Punk-mäßigen Helm und Beinen und Armen, und er kann aber laufen und ist hochintelligent und kann dem alten Sack Essen zubereiten und achtet eben vor allem auf seine Gesundheit, weil der Gute sich so ein bisschen gehen lässt. Und die Hauptrolle spielt Frank Langella. Und den kennt man vor allem als Bösewicht aus sehr vielen Filmen. Und sonst spielt noch James Marsden mit. Der spielt nämlich den Sohnemann. Und den kennen wir aus Superman und X-Men und hast du nicht gesehen. Also voll das geile Science-Fiction-Cast, weil nämlich die Tochter von Steven Tyler auch noch mitspielt, die ja alle aus Herr der Ringe kennen, die Liv. Und sie ist seine Tochter. So, es war jetzt sehr konfus, aber ab jetzt kann ich mich voll konzentrieren, weil ich nicht mehr auf diese scheiß IMDb gucken muss. Dieser alte Sack wehrt sich, wie gesagt, am Anfang dagegen, und irgendwann merkt er, dass er sich den Roboter zunutze machen kann, weil der alte Sack war früher mal ein Profi-Einbrecher. Und er ist dann irgendwann, er geht auch immer in eine Bibliothek, wo er immer so eine, gespielt von Susan Sarandon, mit so einer Bibliothekarin so ein bisschen rumpussiert. Und man merkt aber, dass so eine Bibliothek natürlich da in der Zukunft praktisch sowas total Rares ist und ein bisschen obskur, und da geht auch keiner hin außer ihm. Und bei irgendeiner Einweihungsparty, wo so ein neuer, junger Yuppie das Ding übernimmt und eine Augmented Reality Bibliothek draus machen kann, macht er dann irgendwann so einen Dummspruch zu dem alten: Oh, you must remember the times when this was the only way to information, und hahaha und so. Und dann merkt er aber auch auf dieser Fete, dass ganz viele Leute extrem viele Brillanten und Ringe haben. Und da dieser Typ ihm so auf den Sack ging und seine Freundin sehr reich bestückt ist, was Schmuck angeht, fasst er den Plan, mit dem Roboter zusammen in das Haus einzubrechen, weil er merkt, den Roboter, der hat nicht irgendwie so ein Programm, dass er das Gesetz einhalten muss, der ist vor allem darauf programmiert, auf seine Gesundheit zu achten. Und dem bringt er dann bei, Schlösser zu knacken und Tresore zu knacken, und das kann der eben mit einer Präzision und Mathematik und was weiß ich, dass eben da kein Mensch mitkommt. Und das ist im Grunde so die Rahmenhandlung. In allererster Linie geht der Film aber über Demenz, und das ist sehr schön gemacht, weil man es erst so im Laufe des Films merkt, dass das nimmt einen immer präsenteren Part ein, weil natürlich dieser Roboter, wie man es kennt bei Computern, sich alles merkt und irgendwann die Polizei hinter ihm her ist und der Roboter immer wieder sagt, wipe my memory and they won't be able to use my memory against you. Und er will das nie machen. Was natürlich verständlich ist, wenn man Demenz ist, dann und so ein kostbares Gut ist, sich erinnern zu können, will man nicht von dem einzigen Freund, den man noch hat, die Erinnerung löschen. Aber ich fand ihn eigentlich recht unterhaltsam. Es ist ein sehr gemächlicher Film, eigentlich eher so ein Arthouse-Film. Wahrscheinlich leider doch nichts für den Carsten, aber mir hat er dann doch eigentlich Spaß gebracht. Ist jetzt nicht der Oberbringer, aber A Robot and Frank für Leute, die so ein bisschen so einen Science-Fiction-Einschlag haben möchten, ein bisschen Spannung, ein bisschen gemenschelt wird und gute Schauspieler, der kann sich den auf jeden Fall angucken. Habt ihr von dem Film schon mal was gehört?
Noch nie.
Nee.
Ist aber ein neuer Film, also neu.
Ich frage mich, ob das ein Wortspiel ist, weil Frank ist ja auch so ein Adjektiv im Englischen, oder?
Ja. Höflich oder, ja.
Genau.
Nee, ehrlich, egal. Gut, also Robot and Frank könnt ihr euch mal reinpfeifen, wenn ihr den bei iTunes seht oder so. Ich war im Kino drin, aber ich glaube, er läuft schon länger nicht mehr im Kino. Khalil.
Ja, ich bin gerade noch am Überlegen, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte ja mir drei, die mir jetzt spontan einfallen, die ich in den letzten Tagen gesehen habe. Das eine wäre Oh Boy, Hangover 3 oder John Dies at the End.
Ich wäre schwer für Hangover 3, weil Oh Boy hat ja der Memo schon vorgestellt und so haben wir einen Mehrwert für die Hörer, aber du kannst natürlich auch John Dies at the End nehmen.
Dann nehme ich doch glatt John Dies at the End, weil das noch so eine Fantasy-Filmfest-Nights-Nachlese ist. John Dies at the End ist der lang erwartete Film von Don Coscarelli gewesen, dem der ein oder andere Genrefreund vor allem für
endlich
seine Phantasm-Reihe was sagt oder für Boba Hotep, den ihr vielleicht beide sogar kennen könntet.
Mhm. Habt ihr mal gesehen? Spoiler Alert, ich habe diesen Mann sogar schon mal 3 Meter vor mir stehen sehen.
Was ist daran jetzt ein Spoiler?
Gar nichts, wollte nur irgendwie was sagen.
Ja, macht nichts, das hasse ich dich sowieso, also super. Don Coscarelli vor dir gesehen? Darf ich fragen, wo?
Im Fantasy Filmfest in Hamburg.
Ah, da hat er.
In Cinemax.
Ich glaube, da hat er sogar Dings vorgestellt, oder? Da hat er damals Boba Hotep vorgestellt.
Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe damals auch Boba. Das ist diese Elvis. Ja. Oder Elvis ist wieder zurück mit.
Elvis lebt in einem Altersheim und ist in Wirklichkeit gar nicht gestorben, sondern einer seiner Doppelgänger. Das spoilere ich nichts, das erfährt man in den ersten 5 Minuten. Wer den noch nicht kennt, anschauen. Sehr skurriles Stück Humor. Jedenfalls, Don Coscarelli, muss man sagen, hat nicht gerade viele Filme gedreht, außer diese Phantasm-Reihe, Beastmaster, eine Folge von Masters of Horror und eben Boba Hotep hat der Mann eigentlich sonst nichts, also nichts, was ich kenne, mal sein Portfolio. Deswegen war ich sehr gespannt, was er mit John Dies at the End machen wird, weil Coscarelli ist auch durchaus ein bisschen, wenn man es nett ausdrücken möchte, ein Oldschool-Regisseur. Ein bisschen mal was zur Handlung. Da muss ich jetzt leider auch ein bisschen ähnlich wie Philipp tricksen.
Ich hab's ja mehr. Gut.
Ja, ja. Jedenfalls, man möge es mir auch verzeihen, bei mir in der Wohnung hat es locker flockige 40 Grad, die Denkprozesse dann doch ein bisschen schwer machen. Okay. Jedenfalls, das Ganze. Der ganze Dreh- und Angelpunkt ist eine geheimnisvolle Droge, die sich Sojasauce nennt. Mit dieser Sojasauce hat man auf einmal besondere Fähigkeiten. Man kann zum Beispiel schnell Dinge wahrnehmen, kann Gedanken lesen oder weiß über Menschen Dinge, die man eigentlich normal nicht wissen kann. Und gleichzeitig hat es den bösen Nebeneffekt, dass man dummerweise anfängt, auch Geister und Dämonen zu sehen. Jedenfalls handelt der Film von 2 Kumpels, die eben mit dieser Droge in Berührung kommen und daraufhin anfangen, als Geisterjäger, / Dämonenjäger aktiv zu werden. Es ist auch relativ schwierig, die Handlung wirklich in Worte zu packen, weil der Film ist einfach nur schräg. Der Film läuft noch keine 2 Minuten, wo man schon einen geköpften Skinhead sieht, der sich selber einen Kopf wieder angenäht hat. den dieser der Hauptprotagonist dann umbringt, der dann auch in einem Restaurant sitzt und dem Reporter seine Story erzählt, immer wieder in Rückblenden, Sprünge und so weiter. Und Don Coscarelli macht da wirklich die ganz große Kiste auf. Ob es jetzt Zombies sind, ob es Geisterwesen sind, ob es Monstergestalten, die aus verschiedenen gefrorenem Hühnchenteilen und Fleischstücken zusammengesetzt sind, Anspielungen auf den großen Cthulhu Lovecraft-Mythos, Paralleldimension, Coscarelli packt da wirklich alles ein und zaubert da wirklich ein sehr, sehr obskures Stück Film, was man so ein bisschen als Fear in Loathing in Las Vegas im Horror-Genre sehen möchte. Und macht da wirklich eine ziemlich witzige Horrorkomödie draus, die teils Längen hat und der man auch teilweise leider anmerkt, dass das Budget nicht so groß war. Also die Einfälle sind witzig, aber leider merkt man dann den Tricks dann doch teilweise an, dass einfach dafür nicht genug Kohle da war. Aber wer Bock hat auf eine etwas unkonventionelle Horrorkomödie, dem kann ich sie durchaus wirklich ans Herz legen. Also ich fand, war wirklich amüsiert über viele Einfälle und konnte mir das Grinsen wirklich nicht verkneifen. Wer dagegen schon mit Boba Hotep nichts anfangen konnte, falls den, wie gesagt, jemand da draußen kennt, oder auch Phantasm für nicht so eine tolle Film, also zumindest der erste, für so eine nicht tolle Filmreihe halten, naja, dem möchte ich es dann eher weniger ans Herz legen, weil man merkt dem Film halt doch ein bisschen seinen B-Status an. Basiert übrigens, finde ich auch interessant, auf einem Roman, den ich jetzt mir auch mal bestellt habe zum Lesen. Gibt es auch noch nicht in Deutsch, aber ist ein ziemlich dicker Wälzer auf 400 Seiten, was vielleicht auch ein bisschen so das Problem ist vom Film, weil der Film die Filmhandlung dann doch so auf, oder die Buchhandlung dann doch auf den Film herunterdampfen, da bleibt halt doch einiges auf der Strecke und das merkt man dann auch dem Film an manchen Stellen an, dass die Story an sich ziemlich dünn ist und vor allem von der Skurrilität lebt. Aber wer schon immer mal einen Mann sehen wollte, der als Telefon einen Hotdog nimmt, dem kann ich den Film wirklich ans Herz legen.
Ich nehme einen von so euch. Ein Plastik-Hotdog-Telefon?
Nein, einen echten Hotdog. Der kauft sich an einem Wurststand einen Hotdog und telefoniert dann mit seinem Freund. Cool. Das ist alles möglich durch diese Sojasauce, die auch wirklich ein
Witz. Ich brauche diese Sojasauce, aber sofort.
Nein, die brauchst du nicht, glaube ich. Die erleben schlimme Dinge dadurch zum Teil.
Und es ja, aber kann man danach den Hotdog denn noch essen, wenn man telefoniert hat?
Das ist eine große Frage. Ich habe ihn nicht reinbeißen sehen. Aber spätestens, wenn du dieses Monster aus gefrorenem Fleisch siehst, hast du eigentlich sowieso keinen Appetit mehr großartig.
Und wichtige Frage, was passiert dann mit dem Telefon, wenn du diese Sojasauce drauf packst? Wird daraus ein Hotdog?
Dich interessiert diese Hotdog-relatierten Fragen besonders.
Ja,
also,
ja, ich will da auf alle Fälle nachfragen.
Ja. Aber wie gesagt, ich wäre übrigens.
Wer spielt denn die Hauptrolle?
Das ist ein relativ unbekannter Schauspieler. Also man merkt dem Film eigentlich wirklich an, dass er nicht mit einem großen Budget gemacht worden ist. Die Hauptrolle hat Chase Williamson. Ich glaube, der hat auch so wirklich sonst nichts gemacht. Nee, war tatsächlich mehr oder weniger einer seiner ersten Filme. Habe ich jetzt gerade aber auch erst mich schlau gemacht.
Und Bob also spielt auch niemand. Ich dachte irgendwie, ich hätte immer den Trailer gesehen, der aber ganz anders.
Es spielt ein etwas bekannter Schauspieler mit, da komme ich jetzt bloß gerade nicht auf den Namen.
Ist es der mit dem Bart?
Ja, der mit dem Bart, der in Carnival den Priester gespielt hat. Aber da komme ich.
Carnival habe ich nie gesehen, aber so einen italienischen Namen hat er, ne? Ich glaube, ich habe nämlich den Trailer gesehen. Der Trailer, wenn ich jetzt daran denke, dass es der ist, der war so anders.
Also der Trailer ist
ja genau der Trailer wie heißt er gleich, den ich meinte, Paul Giamatti, der hat ja in extrem vielen Filmen in den letzten Jahren
aber gespielt. Er ist in dem Fall, ja, er ist eigentlich eher eine Nebenrolle, wenn man so will,
ja.
Okay. Aber es ist auf alle Fälle ein sehenswerter Film, vor allem finde ich, also ich mag Don Coscarellis Arbeiten sehr, wie gesagt, Phantasm halte ich tatsächlich für eine Ikone des Horrorfilms einfach. Und es ist schade, dass der Mann leider nie so die Kurve wie jetzt ein John Carpenter oder andere bekommen haben und den Sprung wirklich ins Big Business, sondern tatsächlich immer irgendwo in diesem B-Movie-Horror-Bereich rumgedümpelt hat. Wie gesagt, der Boba Hotep dürfte so sein größter Film in Anführungszeichen gewesen sein. Aber ja, vielleicht macht er ja noch was, würde mich freuen. Also schaut euch ihn an. Mhm. John dies at the end.
Ja. Ist dir die Handlung einigermaßen so, dass man ihr noch folgen kann?
Ja, oder geht's einfach nur um so die komische... Also die Handlung ist schon so, dass man ihr folgen kann. Sie ist halt, wie gesagt, er sitzt im Restaurant und erzählt dem Reporter, wie er an die Sojasauce geraten ist. Dann kommt es halt immer wieder zu Sprüngen zurück, wo er dann auch Begebenheiten mit eben, die er durch diese Sojasauce hat, erlebt. Aber es gibt dann schon so eine Handlung, die dann sich allerdings so in Richtung einer Parallelwelt verschlägt. Ich möchte auch nicht zu viel verraten, weil da würde ich viel spoilern. Was übrigens auch großartig in dem Film ist, wirklich großartig, ist der fahrende Hund.
Also, der fahrende?
What the fuck ist das für ein Film? Ja.
Also, der fahrende Hund, sein Herrchen, eben den Hauptprotagonisten, wobei er hat den Hund mehr oder weniger auch nur eingesammelt irgendwo, dann befreit er den am Steuersitz. Also es sind wirklich obskure Einfälle, aber ich will auch nicht zu viel schüren. Wie gesagt, ein paar Macken hat der Film leider. Es ist so ein bisschen, wie sagt man so schön, ein ungeschliffener Diamant. Man muss mit Ecken und Kanten klarkommen, man muss damit leben können, dass man teilweise Tricks sieht, wo wirklich im Fernsehen bessere Tricks zu sehen ist. Aber was auch sehr schön ist, dass es nicht nur reine CGI-Effekte sind, sondern zum Teil auch wirklich Handmade-Puppen und so weiter, die da auftauchen. Und man muss halt ein Faible für schräge Sachen haben. Hat mich auf alle Fälle besser amüsiert als Warm Bodies, den ich hier echt mal irgendwann zerreißen muss. Wo es mich erschreckt übrigens, dass der so gute Bewertungen bekommen hat. So nebenbei.
Okay.
Ja, werdet ihr euch anschauen?
Ich werde mir vielleicht mal auf iTunes geben.
Ja, nur und wenn...
Carsten, also Hot Dogs allein, komm.
Ja, also ich gucke mir auf alle Fälle an. Ich meine, ich habe für diesen, ich kann seinen Nachnamen nicht vernünftig aussprechen, Coscarelli, glaube ich, ja irgendwie, der hat, also als er auf diesem Fantasy-Filmfest war, hat er zum Schluss auch noch erklärt, warum, ich weiß jetzt nicht, welcher dieser letzte Phantasm-Teil war. War es der vierte oder der dritte? Irgendwie, warum der so abrupt endet. Und da erklärt er, und ja, okay, ich meine, die Erklärung ist relativ einfach. Das Geld ist einfach ausgegangen. Aber naja, ja, der kam mir so als Mensch sehr sympathisch rüber und dann will ich mir das auf alle Fälle auch mal angucken.
Er ist halt kennst ihn praktisch, von daher.
Ja, klar, voll bekannt, ja.
Also es ist halt ein Handwerker, kann man sagen. Also was ich sehr schön finde, ist tatsächlich, dass ich auch, wo ich so Kritiken zu dem Film gelesen habe, so auch Anspielungen, so Vergleiche von Naked Lunch über Ken Russells Höllentyp, wird dem Film nicht gerecht, so gut ist er leider auch wirklich nicht. Aber ich kann es nur mal sagen, mir hat er wirklich, wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und mit auch einem sehr, sehr netten Ende noch, wo man auf alle Fälle auch sitzen bleiben sollte, bis dann der Abspann zu Ende ist.
Okay. Carsten, zum krönenden Ende.
Ja, ich habe mir ja mal vorgenommen, dass ich mir zumindest die erfolgreichsten Filme eines Jahres immer so ein wenig angucke. Und da ich da fast schon so ziemlich alles von gesehen habe, bis auf den Twilight-Saga-Film, den ich, glaube ich, dann einfach mal überspringen werde, weil ich den ersten Teil schon irgendwie doof war, war auf der Liste zumindest der erfolgreichsten Filme aus dem Jahr 2012 noch ein Titel, den ich bisher nie gesehen hatte, den wir, glaube ich, auch nie hier vorgestellt hatten. Das ist The Amazing Spider-Man. Ich glaube, den hat bisher noch keiner von uns gesehen, oder?
Ich habe ihn gesehen.
Echt? Oh, und hast du ihn auch vorgestellt?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe, wenn überhaupt, mal gesagt, dass ich ihn besser fand als viele, weil er extrem gehatet wurde. Aber ich möchte dir den Vorrang lassen.
Ja, okay. Also fangen wir an. Die Geschichte von Amazing Spider-Man ist jetzt echt, keine Ahnung, ein wenig wiedergekeult. Peter Parker wird durch Zwischenfall mit Spinne zum Spider-Man, hat als Gegenspieler einen Chef von einer Firma, die Oscorp heißt, und steht in einer, ja, weiß ich nicht, schwierigen Beziehung mit einer Freundin. Facebook-Status, it's complicated, würde ich sagen. Und zum Ende kommt es halt zum großen Kampf mit dem bösen Gegenspieler und ja, Spider-Man gewinnt, wenn ich jetzt mal nicht zu viel spoilern will. Das klingt so ungefähr nach allen Spider-Man-Filmen bisher. Und so ist es dann auch. Also das, was man da sieht, ist quasi ein ganz klassischer Spider-Man-Film. Und was diesen Film dann ein wenig besonders macht oder einzigartig macht, sind diese kleinen Details. Die kleinen Details sind zum Beispiel, dass Spider-Man von einem, ich sage mal, ganz anderen Typ von Schauspieler gespielt wird. Und zwar von Andrew Garfield. Das ist mehr so ein, ja, wie soll ich das sagen, so ein denkender Schauspieler, würde ich fast behaupten wollen, der also versucht, seinen Rollen irgendwie ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Sein Interesse, Gwen Stacy, wird gespielt von Emma Stone, die, glaube ich, sehr beliebt ist bei zumindest sehr vielen Zuschauern. Und aber das ist auch schon die größte Bemerkung. Ach so, eine Sache noch. Und zwar der Onkel, der ja in den anderen Filmen, also dessen Hintergrundgeschichte immer leider die ist, dass er relativ schnell oder nicht so schnell umkommt, wird gespielt von einem Sheen. Seinen Namen fällt mir gerade nicht ein. Martin Sheen ist es, glaube ich. Genau, Martin Sheen. Und der hat ziemlich viel Platz in dem Film. Also die ganze Entstehungsgeschichte von Spider-Man, das ist ja fast eine Stunde oder eineinviertel Stunde nimmt sie im Film auf. Und der Rest ist dann quasi nur noch, ich sage mal, Endkampf. Und kurzum, der Film ist irgendwie ganz nett. Ich verstehe nicht so ganz, wie er es auf Platz 7 der erfolgreichsten Filme des Jahres 2012 geschafft hat. Er ist auf alle Fälle nicht schlecht, aber er macht wirklich nichts Unerwartetes. Und man kann ihn sehr nett angucken und er ist ein wenig unterhaltsam. Es gibt die ein oder andere lustigen Elemente, wie ich ein Beispiel, das mir da einfällt, während Philipp seine Bude umräumt, ist...
Ich räume überhaupt nichts um.
Echt? Oh, okay, gut, dann nehme ich alles wieder zurück. Dass es eine relativ lustige Endszene gibt, wo Spider-Man quasi Anlauf nimmt und dann versucht, über so Baukräne hinwegzuspringen und das geht relativ weit schief. Oder es gibt eine noch sehr lustige Szene mit dem Zeichner von Spider-Man, Stanley, dessen Name mir fast nicht eingefallen. Zeichner, okay, Erfinder, Entschuldigung. Auch nicht. Dann musst du mich da ganz kurz retten.
Der Marketingmensch von Marvel, wenn man so will. Also er hat die produziert, aber gezeichnet und erfunden hat es eigentlich Steve Ditko.
Oh, okay, dann nehme ich alles zurück. Ich dachte bisher immer, Stan Lee wäre die Person, die das gesamte Marvel-Universum erfunden hätte.
Stan Lee war so clever im Gegensatz zu anderen Verlagen und hat quasi die Rechte von den ganzen Figuren, die liegen alle bei Marvel. Deswegen heißt Stan Lee Spider-Man, Stan Lee Silver Surfer und zum großen Teil sind die Figuren aber tatsächlich von anderen erfunden und erdacht worden. Das sind, wie gesagt, Steve Ditko ist ein großer Name, Jack Kirby ist ein großer Name, aber das ist nur der Einwurf eines Comic-Nerds, dem immer das Herz blutet, wenn man sagt Stan Lee, Spider-Man und so. Aber er hat viel Gutes, Großes für die Comicbranche getan, muss man auch ganz klar sagen.
Ja, okay, und ein so ein, ich sage mal, kleines Markenzeichen dieser gesamten Marvel-Filme war ja bisher, dass Stan Lee in irgendeiner kleinen Nebenrolle immer auftaucht. Und da ist es halt auch so, und diese kleine Nebenrolle ist wirklich sehr lustig geschnitten. Ich hätte das gerne auf in 3D gesehen, ich habe es jetzt nur auf Blu-ray gesehen, aber das muss, glaube ich, ein sehr lustiger 3D-Effekt gewesen sein, sage ich mal so, ohne viel zu spoilern, weil man guckt quasi in einen Raum hinein und es ist schwer zu beschreiben, ist aber, finde ich, sehr überraschend gut gemacht.
Ist der in 3D gedreht worden oder ist der nachbearbeitet worden in 3D, weißt du das?
Nö, auch das weiß ich nicht, nee. Wie gesagt, ich habe ihn nur auf Blu-ray gesehen. Also noch nicht mal auf 3D Blu-ray, wenn es ihn auf 3D Blu-ray gibt. sonst kann man noch erwähnen, dass dass bisher ja die alten Spider-Man-Filme von Sam Raimi gedreht worden sind. Ja, und jetzt macht das Mark Webb, der zum größten Teil eigentlich so ein Musikfilmregisseur ist. Aber Amazing Spider-Man ist definitiv nicht schlecht und ich kann Regie können nicht erkennen, aber mir ist es zumindest nicht als schlecht aufgefallen.
Jetzt muss ich doch mal kurz einhaken, wenn ich darf.
Gerne.
Darf ich?
Ja, bitte, was habe ich falsch gesagt?
Nee, du hast gar nichts falsch gesagt. Ich finde nur, du hast den Film an sich so extrem beiläufig beschrieben. Also es soll jetzt keine Kritik an dir sein, aber ich finde, also du hast zum Beispiel, hast du überhaupt den Antagonisten, was für einen Superheld das war, überhaupt erwähnt?
Nee, aber der ist auch
das
völlig...
Das wäre The Lizard. Ja, aber ich find schon, dass das zumindest für die Freaks interessant ist, die ihn aber wahrscheinlich sowieso gesehen haben. Und ich finde, dass der Film im Gegensatz zu den anderen Spider-Mans, auch wenn die das versucht haben, viel schöner menschelt. Nämlich diese Beziehung zu den Eltern, die du ja auch als sehr dominant im Film beschrieben hast. Und auch die Beziehung zu Emma Stone waren wirklich cool, fand ich. Also erstmal finde ich die extrem cool, wenn ich es mal so sagen darf. Und ich finde... auch er spielt die Rolle gut. Ich glaube, Spider-Man war ja sowieso nie so ein Tough Guy. Der war schon immer so einen, als denkenden Schauspieler bezeichnet, also so eher einen Schwächling. Und dann, dass er zum Beispiel der Unterschied auch für so Comic-Freaks ist, dass er diese Spinnenweben nicht irgendwie
aus seinem Armgelenk schießt. Oh ja, stimmt. Das hätte ich auf alle Fälle erwähnen sollen. Das ist natürlich ein Gerät, genau.
Richtig. Sondern sich so ein Gerät gebaut hat und diese synthetischen Spinnenweben aus diesem Labor sich so Kartuschen praktisch gekauft hat. Und wie gesagt, der Film hat so extrem aufs Dach bekommen und ich fand ihn eigentlich super entertainend. Ich fand ihn cool, ich fand die Emma Stone cool, du hast auch noch vergessen den Konflikt, nämlich dass Emma Stone die Tochter des, ich glaube, Chief Deputies der Polizei der Stadt ist und dadurch sich der Konflikt entsteht, weil natürlich die Polizei solche Vigilantes nie so richtig cool findet und er den als Bösewicht praktisch bezeichnet.
Also zumindest ja, fairerweise ist das aber eine relativ kurze Geschichte, ja. Also es ist nicht so, dass den halben Film über Spider-Man, das Jagd auf Spider-Man gemacht wird, wie es in den Batman-Filmen war. Und den Bösewicht, muss ich offen gestehen, den fand ich aber auch total mies. Also nicht nur, dass ich diesen Schauspieler irgendwie nicht mochte, auch Reptile fand ich irgendwie ein wenig schockierend. Und wenn ich das richtig gesehen habe, da musste ich innerlich ein wenig schmunzeln, dieses Reptil, das ja irgendwie größer ist, also bedeutend größer als jeder Mensch, der da rumrennt, da gibt es eine Computeranimation, die sieht man auf dem Bildschirm und da wird das Gewicht von dem Vieh in Kilogramm angezeigt und ihr müsst euch vorstellen, das ist irgend so ein großes grünes Viech mit Klauen und irgendwie so das sage ich jetzt nicht, sonst macht da Philipp nur einen Witz draus, ein übermenschlich großes Reptil-Menschwesen und habt ihr in Erinnerung, was dann die Gewichtsanzeige von dem Vieh war?
Nein.
90 Kilogramm.
Und da fühlst du dich als 85 Kilogramm schwerer Mensch natürlich extrem beleidigt.
Ja, natürlich. Also muss ich sagen, finde ich schon ziemlich, muss schon ziemlich schweres Vieh sein mit 90 Kilogramm.
Interessanterweise muss ich sagen, ich bin ja der Comic-Nerd hier wahrscheinlich. Und komischerweise habe ausgerechnet ich den Film tatsächlich nicht gesehen. Weil mir, da muss ich sagen, Philipp, muss ich dir zum Teil recht geben. Ich habe mich da ein bisschen von dem Gehate im Internet auch anstecken lassen. Ich meine, Reboots finde ich sowieso schwierig. Dazu kam noch hinzu, dass der dritte Spider-Man, den fand ich von Raimi, den fand ich ziemlich bescheiden.
Ja, aber hallo.
Um nicht zu sagen, ziemlich schlecht. Im Vergleich vor allem zu den beiden, zu den Vorgängern, die wirklich gut waren. Von daher habe ich mir echt gesagt, Reboot nun ja. Was du jetzt so beschreibst, Philipp, und auch von dem, was Carsten erzählt hat, muss ich aber fairerweise sagen, der Film ist an einem tatsächlichen Comic-Entstehungszyklus tatsächlich sehr nah dran. Auch dieses Ding eben, mit, dass er Kartuschen hat, dass Spider-Man dann doch nochmal ein bisschen weinerlicher, emotionaler dargestellt ist. Ich meine, der Typ ist also Peter Parker und deswegen wird er als Comicfigur wahrscheinlich auch so geliebt. Ist halt ein Loser, wenn man es hart sagen will. Ja. Ein Egghead, ein Nerd, der regelmäßig Prügel bekommt und ähnliches und ein Brillenträger ist, den man nicht für ernst nimmt und der dann auf einmal eben an diese Macht kommt, wenn man so möchte. Und auch der Lizard ist zum Beispiel im Comic, ich meine, gut, ein Green Goblin ist natürlich die Nemesis wahrscheinlich, die...
Und der sah so scheiße aus im ersten Teil.
Ja, leider sah er wirklich. Aber man muss sagen, Lizard ist natürlich auch eine ganz große Hausnummer, was die Spider-Man-Gegner betrifft. Ist auch so eine immer wiederkehrende Nemesis, vor allem weil Lizard im Comic, da muss ich jetzt einfach aus dem Comic rausgreifen, ich habe den Film nicht gesehen, auch teilweise ein sehr bedauernswerter Charakter ist.
Warum?
Weil,
also im Film ist es, darf man das ja spoilern? Oder ist, also im Film ist es der Chef von mal wieder der Chef der Oscorp Corporation, ja, und das, was ihn ja antreibt, dafür sich selber zu, ja, als Versuchskaninchen zu missbrauchen, ist der, ja, es gibt zwei Gründe, wenn ich es richtig verstanden habe. Das eine, weil ihm selber ein Arm fehlt, und zwar der rechte oder linke, und es arbeitet halt an einer Formel, die von den Echsen oder so, aus den Echsen irgendwie extrahiert worden ist, damit sein Arm nachwachsen kann. Und B, hat er irgendwie, ich sage mal, einen komischen Geschäftspartner, der ihn, sage ich mal, unter Druck setzt, finanziell, wenn er nicht relativ schnell mit einem Produkt rauskommt.
Okay, im Comic war es tatsächlich so, also da gehe ich jetzt auch zu der Urentstehungsgeschichte, weil es gibt ja inzwischen zig Reboots auch im Comic, wo die Charaktere auch anders dargestellt werden. Schönes Beispiel für so ein Reboot ist zum Beispiel Ultimate Spider-Man, wo Spider-Man ein Schwarzer ist oder ein Puerto Amerikaner, ich habe die Serie leider nie gelesen. Jedenfalls im Comic war die Hauptmotivation von Connor, ich nehme an, er heißt auch im Film Connor, oder?
Ja.
War die Hauptmotivation tatsächlich sein fehlender Arm und er war halt auch ein Wissenschaftler. Einfach nur ein stinknormaler Wissenschaftler, ein Uniprofessor von Spider-Man. Und der eigentlich nichts Böses wollte, der tatsächlich eben aufgrund dieses Armes danach geforscht hat, weil er eben unter dem Verlust von diesem Arm litt und weil er damit auch was Gutes tun wollte. Und von daher fand ich Lizard als Charakter auch so im Grunde keinen bösen Charakter in dem Sinn, sondern so, wenn man so möchte, die klassische Dr. Jekyll, Mr. Hyde-Figur.
Eine Sache, oder die mir da noch einfällt, ist, der Film spielt relativ lange in einer Highschool. Und das bei den Schauspielern passt irgendwie vorn und hinten nicht, muss ich offen gestehen.
Ja, aber ich.
Und und die zweite Sache, die mich noch so ein wenig genervt
hat. Aber gut. Wieso findest du, passt es nicht?
Ja, meine Güte, weil ich habe es extra nochmal nachgeguckt, ja. Der Garfield-Typ ist 30, ja. Und als der Film gedreht worden ist, war er von mir aus 29, ja. Und der ist in einer Highschool.
Ach, aber ich finde, er könnte auch als Jugendlicher durchgehen.
Ja, ich finde
nee, wirklich.
Ich finde tatsächlich.
Ja, gut, aber. Ich meine, das ist Geschmackssache. Das ist,
guck mal,
ja egal.
In Breakfast Club, die waren auch alle deutlich älter wie 15, 16, wo sie dargestellt wurden. Also es war eine Highschool. Und ich finde, da lasse ich dann durchaus in dem Film mal alle gerade sein. Es sei denn, es läuft ein Typ mit Vollkörpertätowierung und weißen Haaren rum.
Ich lass so oft einen gerade sein, wenn ich mittags diese komischen Filmchen im Internet gucke und da ist dann so ein Mädchen, das hat so Zöpfe an. Und die spielt die Tochter von so einer Frau, die dann so ins Zimmer kommt und sagt, hey, was machst du da mit Jason? Lass mich dir mal helfen. Und die davon, soll 14 sein, sieht aber aus wie 25.
Ja, abgesehen davon gibt 40. es noch eine Menschelei mit so einem Highschool-Bully.
Mit,
ja?
Flash wahrscheinlich.
Ich keine Ahnung, wie er heißt, aber die ist relativ... Wie soll ich das sagen? Seifenoper-mäßig, ja? Also, die funktioniert so: erst können sie sich nicht leiden. Spider-Man bekommt Superkräfte. Spider-Man rächt sich an ihm. Bully sagt nichts mehr. Dann Spider-Man verliert seinen Onkel, der für ihn ist wie ein Vater. Und sie kommen zusammen. Und das ist. Also, das ist schon schwer zu verkraften. Also, das ist schon.
Ja, es ist cheesy, aber ich finde.
Aber auch da ist es wieder nah am Comic, weil der Flash im Comic tatsächlich auch Parker scheiße findet und dann aber ein riesen Spider-Man-Fan wird.
Okay. Aber wir haben, finde ich, Spider-Man abgedingst. Kali, gucken dir mal an, mich für deine Meinung interessieren. Also, ich finde es übrigens nicht den Film des Jahres, überhaupt nicht. Aber für mich sind sehr viele Superheldenfilme immer so absolut herzlos. Also so und ich fand eigentlich ihn sympathisch, ich fand die TUS sympathisch und ich finde, das ist ein Pluspunkt.
Also ich werde mir mal anschauen, auf jeden Fall. Carsten und ich, wir liegen ja durchaus bei vielen Filmen auch ein bisschen ähnlich. Also von daher werde ich mir auf alle Fälle mal angucken.
Ja, also nicht, dass ihr das falsch verstanden habt. Also der Film war okay, ja. Also ich fand ihn jetzt nicht super schlecht, aber er war auch nicht besonders, wie soll ich das sagen, herausragend. Und ich finde sehr überraschend, dass der Film also insgesamt fast 750 Millionen US-Dollar eingespielt hat.
Das finde ich aber auch überraschend.
Ja, und gut, man darf ja nicht vergessen, es ist immer noch das Marvel-Franchise schlechthin.
Ja, aber
ich bin gespannt, ob da noch andere Teile mit ihm kommen und wie das weitergeht.
Wenn ihr übrigens mal echte, schlechte Spider-Man-Filme anschauen wollt, dann guckt doch mal in den Tiefen des Netz nach den TV-Filmen, die in den 70ern gedreht worden sind. Wo man dann so sieht, wie ein Schauspieler auf dem Boden krabbelt und was dann ein Hochhaus sein soll.
Ja, das kennt man ja. Wie bei Batman auch immer diese, muss er da so geil die Wand hochgehen. Aber wir haben schon wieder 50 Minuten auf dem Deckel. Lustig dafür, dass wir nur eine Viertelstunde aufnehmen wollten und das Gewinnspiel machen konnten. Macht alle beim Gewinnspiel mit. Der Einsendeschluss ist in, was haben wir denn jetzt? Ich würde sagen, er ist Ende Juli. Aber schreibt schnell und wir werden dann den Gewinner, die Gewinner, die vier Gewinner bekannt geben, die jeweils zwei Tickets gewinnen zu Kris Kristofferson. Und zum Abschied pfeift als Outro der Carsten nochmal seine Melodie und ich sag tschüss. Okay. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Es gibt zu viele Filme auf der Welt, um jeden einzelnen zu sehen. Zum Glück trafen sich vier Freunde im Netz und Filme waren ihr Leben. Sie hören auf die Namen Philipp, Carsten und Khalil und der ist auch dabei. Von Trash bis Kunst bis Hollywood bis Schrott zieht an euren Zelluloiden nichts vorbei. Sie sind für euch da, wenn ihr mal wieder Zeit für Liebe habt. Sie sind für euch da, wenn ihr mal wieder Zeit für Liebe habt.